Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
In Krisenzeiten, da entsteht bei vielen Menschen das besondere Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit. Einige suchen und finden das in ihrer Heimat, was Heimat auch immer für den Einzelnen bedeutet. Eine Landschaft, vertraute Menschen im Umfeld oder ganz bestimmte Gerüche. Es gibt allerdings auch die Heimat, die sich eher in der Vorstellungswelt der Menschen niedergelassen hat. Und das ist die Sehnsucht nach einer heilen Welt, beispielsweise in der Kindheit, die es tatsächlich so nie wirklich gegeben hat. Heimat ist also ein durchaus schillernder Begriff und kann gerade in Deutschland sehr bedeutungsgeladen sein. Und damit hat sich auch eine Tagung, die vom Einstein-Forum in Berlin online organisiert wurde, beschäftigt. Andreas Beckmann war für uns dort.
Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.
Noch die lautstärksten selbsternannten Heimatschützer würden diesem Satz von Christian Morgenstern vermutlich zustimmen. Aber sie dürften anfügen, dass eben die Region ihrer Herkunft der einzige Ort sei, an dem sie noch hoffen könnten, verstanden zu werden. In Zeiten der Globalisierung, in denen sich alles rasant verändert, scheint die Heimat oft die letzte Zuflucht zu sein, wo man noch Schutz findet, erklärt der Dresdner Historiker Justus Ulbricht.
Heimat ist ja auch ein Prozess, Sicherheit zu finden, Vertrauen zu haben. Und das Problem an der Globalisierung ist ja, dass viele Menschen sich als eher Opfer oder als passive Rezipienten eines Prozesses sehen, nämlich Globalisierung, an dem sie selbst nichts mehr steuern, der sich einfach vollzieht. Und was auf der ganzen Welt passiert, ist im hohen Maße bedrohlich. Dann ist Heimat das Gegenbild zur Globalisierung.
Wenn die weite Welt bedrohlich erscheint, wird Heimat zum emotionalen Zufluchtsort. Das Muster ist bekannt. Als im März hierzulande Corona ausbrach, erwartete die Berliner Literaturwissenschaftlerin Susanne Scharnowski deshalb, dass sich dieses Muster ein weiteres Mal wiederholen würde.
Das wäre meine Ausgangshypothese gewesen, dass in einer Zeit, in der wir ja tatsächlich enorme Umbrüche und Disruptionen erleben, eine verstärkte Hinwendung zur Heimat zu beobachten sei. Denn traditionell ist das so, ne? Es gibt Umbrüche und daraus folgt meist so eine Art Nostalgie oder ein Festhalten an dem, was man gerade zu verlieren droht. Es war tatsächlich eine Zeit lang so, dass man den Eindruck hatte, so in den Medien, dass viel darüber gesprochen wurde, also was ich Urlaub im eigenen Land, die Heimat entdecken oder die lokalen Unternehmen zu unterstützen mit Gutscheinen, die heißen dann Heimatpräsent.
Doch spätestens seit dem zweiten Teil-Lockdown spürt Susanne Scharnowski einen Wandel. Die Gefahr lauert ja ausgerechnet in der unmittelbaren Umgebung. Sie könnte vom Nachbarn ausgehen, der einem jeden Tag über den Weg läuft und den man plötzlich meiden soll, weil er potenzieller Virenträger ist.
Heimat als Ort und auch als gemeinsam erlebter Lebensort, der kommt uns ja eigentlich eher abhanden. Also dadurch, dass der öffentliche Raum, wo oft sehr strenge oder strikte Regeln gelten, sehr problematisch geworden ist durch diese Maßnahmen und durch die Furcht vor der Ansteckung.
Immer mehr Menschen ziehen sich zurück und wenden sich sogar von der Heimat ab.
Jetzt ist es ehrlich gesagt eher so, nachdem diese Maßnahmen jetzt auch schon ziemlich lange andauern, dass ich eher überrascht bin, dass vergleichsweise wenig von Heimat die Rede ist. Wovon wir viel eher sprechen, das ist eigentlich etwas, was mindestens genauso den Ruf hat, sehr spießig zu sein. So eine Art Häuslichkeit, die jetzt neuerdings zelebriert wird.
Diese Häuslichkeit könnte man aber auch interpretieren als eine Art Keimzelle der Heimat, ergänzt Franziska Bomski, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Einstein-Forum in Potsdam.
Wenn man sich auf Heimat positiv bezieht, und mit positiv meine ich jetzt bewusst nicht im irgendwie nationalistischen Sinne, ist das tatsächlich ein Ort, der häufig mit dem Geburtsort, mit der Herkunft verknüpft ist, der auch, wenn es gut läuft, mit einer ja irgendwie heilen Welt der Kindheit verbunden ist, in der man sich geborgen, sicher gefühlt hat, wo eben ja es so eine Art ruhigen Alltag gibt.
Heimat besteht dann aus vertrauten Geräuschen, Gerüchen oder Geschmäckern und vor allem Landschaften. Und natürlich aus den Menschen, die sie bevölkern.
Wo man sich im besten Sinn des Wortes kennt. Das heißt, wo man Vertraute, Freunde hat, die am gleichen Ort wohnen, die helfen, wo man wahrscheinlich auch verstanden wird von der Sprache her, wo man sich wohlfühlt, wo man sich sicher fühlt.
Dieser Ort der Kindheit und der familiären Geborgenheit kann zum Sehnsuchtsort werden. Und weil Sehnsucht, ebenso wie Heimat, als deutsches Wort gilt, für das es kaum eine Übersetzung in eine andere Sprache gibt, meinen manche Sozialwissenschaftler, die Sehnsucht nach Heimat sei ein typisch deutsches Phänomen. Franziska Bomski teilt diese Ansicht nicht, aber sie betont, dass der Heimatbegriff in Deutschland historisch ganz besonders belastet sei.
Der Heimatbegriff hat verschiedene Konjunkturen und diese Konjunkturen reagieren in der Regel auf Krisenphänomene. Also sie haben das im langen 19. Jahrhundert, wo das eben als Reaktion auf die Industriemoderne, auch auf Zentralisierungsbemühungen des Kaiserreichs reagiert. Sie haben das im Nationalsozialismus auf eine klar staatsregulierende ideologische Indoktrinierung. Und sie haben das Phänomen auch in der DDR, die sehr stark sich auf Heimat bezogen haben, um auch den Leuten irgendwie schmackhaft zu machen, dass sie im eigenen Land bleiben natürlich.
Franziska Bomski, die in Radebeul geboren ist und lange für die Klassikstiftung in Weimar gearbeitet hat, wundert es nicht, dass sich viele Ostdeutsche nach den Kränkungen des Vereinigungsprozesses einem nostalgischen Heimatgefühl hingegeben haben. Besonders in Dresden, wo auch die Kriegstraumata noch sehr präsent sind. Wo selbst Nachgeborene noch den Canaletto-Blick aufsetzen. Also vor ihrem inneren Auge die Residenzstadt Dresden wieder auferstehen lassen, so wie sie Canaletto 1748 gemalt hat, die aber in den Bombennächten von 1945 weitgehend verbrannt ist, fügt Justus Ulbricht hinzu.
Dieser Blick aufs alte Dresden, was so gar nicht mehr da ist, trübt den Blick mancher älterer Dresdner. Die sehen dann das alte Dresden, obwohl das ja längst nicht mehr existiert. Und sie sehen manchmal auch nicht, was Neues gekommen ist. Und manches von dem Neuen ist durchaus ansehnlich im wahrsten Sinn des Wortes. Also ich meine jetzt Architektur und städtebaulich. Nicht alles ist nur Schrott. Aber diese alten Bilder sind ganz, ganz wirkmächtig im kulturellen Gedächtnis.
Dieses kulturelle Gedächtnis prägt den Blick auf die Gegenwart.
Es gibt ja diesen berühmten Satz, so geht Sächsisch. Und die Frage ist ja, wie geht denn dann Sächsisch, bitteschön, im Jahre 2020, ja? Sachsen ist ein Einwanderungsland, das war es übrigens immer, weil es war ein Grenzland. Ja. Nimmt man das wirklich an?
Die meisten Leute nehmen das an. Wenn schon nicht explizit, so doch in ihrer Alltagspraxis, sagt der Berliner Publizist Eberhard Seidel. Er ist Geschäftsführer der Aktion Schule ohne Rassismus und beschäftigt sich seit Jahren mit der Erfolgsgeschichte des Döner Kebab. Die begann im Westen und setzte sich nach 1989 im Osten fort. Die Dönerproduzenten, meint Eberhard Seidel, lassen ihre Kunden genussvoll erfahren, dass ihre deutsche Heimat sich längst zum Einwanderungsland entwickelt hat.
Weil sie waren die Ersten, die gleich nach Fall der Mauer, also sich in den wilden Osten vorgewagt haben und dort also Dönerstände aufgebaut haben. Das war oft für die Menschen aus Ostdeutschland der erste Kontakt, also mit Türken, wie man sie genannt hat. Das waren natürlich sehr häufig schon Deutsche, türkische Herkunft. Aber das hat das beispielsweise deutlich gemacht, dass sich etwas verändert, dass sich in der Heimat etwas verändert.
Und viele Ostdeutsche fanden das gut. Allen voran Angela Merkel, von der Eberhard Seidel berichtet, sie habe gleich beim ersten Westbesuch einen Döner gegessen.
Aber es gab gleichzeitig natürlich eine völkische Abwehrbewegung gegenüber die Dönerstände im Osten Deutschlands. Es gibt eine lange Spur von Gewalt gegen Dönerstände. Also es gibt über 1000 Angriffe auf Einrichtungen der Dönerindustrie, dass Scheiben eingeworfen wurden, Brandanschläge, dass Dönerverkäufer zusammengeschlagen wurden, bis hin eben zu dem jüngsten Anschlag in der Halle auf den Kiezdöner. Das heißt, es ist sehr ambivalent. Es gab den Versuch, also von völkischen Straßenbanden, sowas wie ethnische Reinheit der deutschen Küche herzustellen, die sich gegen die Veränderung ihrer Heimat durch den Döner-Kebab auch massiv zur Wehr gesetzt haben. Aber wie die Geschichte eben gezeigt hat, war die Aufnahmebereitschaft, also auch im Osten, gegenüber dem Döner-Kebab größer als die Abwehrkräfte.
Der Döner war schon 2 Jahre nach der Friedlichen Revolution selbst für jene Rechtsradikalen alltäglicher Bestandteil der Heimat geworden, die 1991 in Hoyerswerda eine Unterkunft von Vertragsarbeitern und Flüchtlingen stürmen wollten. Eberhard Seidel kennt Bilder, auf denen die Randalierer den rechten Arm zum Hitlergruß recken und in der linken Hand einen angebissenen Döner halten.
Döner-Kebab ist natürlich auch also ein Essen, ein Imbiss für nicht so finanziell privilegierte Schichten, weil es gegenüber einem Restaurantbesuch also wesentlich billiger ist, ein Döner-Kebab, und dann doch also eine ganze Menge auch bietet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist also unglaublich gut. Und deshalb ist es auch ein Stück weit in Deutschland in der Vergangenheit Teil einer Armutsökonomie gewesen. Der Döner-Kebab wird von Menschen gegessen, die nicht so viel Geld haben, und er wird von Menschen Menschen produziert, die aus dem industriellen Produktionsprozess rausgefallen sind.
Von Menschen also, die selbst oder deren Eltern einst als Gastarbeiter kamen, die ihre neue Heimat in Deutschland aber nicht aufgeben wollten, als ihre Fließbandjobs wegrationalisiert wurden. Und die sich dann als Dönergriller selbstständig machten. Einige von ihnen haben es weit gebracht, bis ins Hotel Adlon. Eberhard Seidel hat dort mal einen Döner gegessen. Für 19 Euro, zubereitet mit feinstem Kalbsfleisch und mit Trüffel. Trotzdem gehört der Döner immer noch nicht so selbstverständlich auf den heimatlichen Speisezettel wie andere eingewanderte Gerichte, etwa die Pizza oder der Hamburger.
Natürlich ist die Döner-Imbissbude nicht vergleichbar ein Treffpunkt wie beispielsweise die McDonald's-Filialen, die in vielen Städten also ein Treffpunkt von jungen Menschen sind. Das ist auch auffallend, dass die Dönerstände ja in der Regel also außen am Fenster stehen, also auf die Straße hin. Man kann es also ohne einzutreten in die Gaststube oder in den Imbiss sich den Döner mitnehmen. Das Bütchen aus dem Ruhrgebiet hat, glaube ich, noch einen anderen Charakter des Soziallebens als die Dönerbude.
Und so hat es der Döner auch noch nicht geschafft, Bestandteil eines ganz besonderen deutschen Heimatrituals zu werden, des Tatorts am Sonntagabend. Wenn da die Kommissare über ihren Fall und die Welt resonieren, stehen sie schon mal an einer Currywurstbude, aber nie am Dönerimbiss. Eberhard Seidel meint, das liege daran, dass die Drehbuchschreiber Veränderungen in ihrer Heimat sehr langsam wahrnehmen.
Ich beobachte es ja, wenn ich bei Mustafa Gemüsedöner, also am Mehringdamm, es ist ja der am meisten besuchte Dönerladen in ganz Deutschland, wenn ich da sehe, also wie viel auch Polizisten dort in Uniform am Dönerstand anstehen, dann habe ich das Gefühl, dass die Tatort in Deutschland also nicht immer die Realität widerspiegeln.
Zur Realität gehört für Eberhard Seidel, dass viele Deutsche den Döner brauchen, um sich wohlzufühlen.
Wenn Deutsche Urlaub machen in Spanien, auf Mallorca beispielsweise oder auch in Antalya in der Türkei an der Südküste, vermissen sie sehr schnell den Döner-Kebab, so wie er in Deutschland existiert. Den gibt es in dieser Form in der Türkei selten und haben inzwischen deutsche Dönerproduzenten den deutschen Döner-Kebab auch in die Türkei exportiert, beziehungsweise in Spanien oder in andere touristische Hotspots, um den Deutschen dann, wenn sie in Urlaub sind, ein Gefühl der Heimat zu geben.
Ja, der und Deutschland, das ist schwer. Und so läuft wie der Sascha. Hör ab, du nimmer mehr.
Manchmal ist Heimat peinlich, weil sie entweder borniert ist oder aggressiv.
Peinlich ist es für Justus Ulbricht, wenn Deutsche Mallorca für einen Teil ihrer Heimat halten, bloß weil sie regelmäßig zum Ballermann fliegen. Borniert und aggressiv wird es, wenn sich eine Gruppe wie Pegida als Bewahrer der Heimat aufspielt und gegen Menschen anderer Religion oder Herkunft hetzt.
Mich macht auch Pegida ärgerlich. Es ist nicht nur peinlich, es macht auch ärgerlich, was die und andere sagen. Aber es gibt ja auch AfD-Leute, die sowas sagen. Also ein Heimatgefühl kann immer auch gestört werden durch andere, neudeutsch formuliert, Vibrations. Das war aber immer so beim Heimatgefühl. Die Leute, die sich intelligent über Heimat geäußert haben, haben immer auch gemerkt, dass nicht alles intakt ist in dieser Heimat.
Justus Ulbricht hat seine Wahlheimat Dresden mit allen Schwächen und Peinlichkeiten in sein Herz geschlossen. Er will sie nicht mehr aufgeben. Andere, vor allem politisch Linksorientierte, haben sich angesichts aggressiver Heimatschützer ganz von dem Begriff Heimat gelöst und propagieren stattdessen Weltläufigkeit oder Kosmopolitismus. Seit man übers Internet jederzeit global kommunizieren kann, schien das die Zukunft und Heimat ein verstaubtes Konzept zu sein. Doch jetzt, wo sich alle wegen Corona aus den heimatlichen Gefilden zurückziehen müssen und sich das Leben zunehmend entweder in die Privatsphäre oder in den Cyberspace verlagert, kommen Susanne Scharnowski Zweifel, ob das so richtig ist.
Darüber wird sehr viel diskutiert. Man könnte sich diesen virtuellen Raum als eine Art Heimat gewissermaßen aneignen, als sei das ein Ersatz. Damit wird gewissermaßen unterstellt, der Verlust wiege weniger schwer als das, was man gewinnt. Diese Ersatzheimat, digitaler Raum, kann ich akzeptieren, wenn ich das als pragmatische Lösung für ein derzeit eben nicht anders zu regelndes Problem betrachte. Wenn es aber zu einer Art Ideologie wird, aus der abgeleitet wird, dies ist das Anzustrebende, das ist eigentlich das Bessere, das vielleicht auch Modernere, dann würde ich meinen, wir brauchen darüber mehr Diskussionen. Da würde ich sagen, gibt es so eine gewisse Geringschätzung für das Erleben von Orten und tatsächlich geteilten Räumen auch.
Susanne Scharnowski vermisst die Begegnungen mit Bekannten wie mit Fremden an den vertrauten Orten ihres Berliner Umfelds.
Wie werden die Städte aussehen, wenn das mal vorüber ist? Also ich frage mich immer, welche Geschäfte werden das überstehen? Welche Cafés wird es noch geben? Welche Dinge, die ich immer als selbstverständlich genommen habe, werden vielleicht im März verschwunden sein?
Wenn die Pandemie vorbei ist, werden sich die Anwohner ihre Heimat zurückholen können. Sie werden sie neu gestalten können und bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar neu aufbauen müssen. Wenn es gut läuft, werden diesen Prozess nicht nur die gestalten, die sich schon lange lautstark als Heimatschützer aufspielen wie Pegida, sondern auch die, die eine neue Heimat suchen, weil sie hier Arbeit finden oder Zuflucht vor Kriegen und Diktaturen. Dann könnte vielleicht für alle gelten, was Johann Gottfried Herder einmal gesagt hat.
Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss.